Ich gehe mal einige Wochen zurück. Da ging ein Begriff durch alle Medien, besonders durch die, die mit Kaufen und Verkaufen zu tun haben. Black Friday, der schwarze Freitag. Der schwarze Freitag ist der Freitag in den USA nach Thanksgiving. Ich bin nicht so gut da. Jedenfalls das amerikanische Erntedankfest, was immer am vierten Donnerstag im November stattfindet. Dem einen oder anderen ist es vielleicht bekannt, dass da so skurrile Sachen passieren, wo der amerikanische Präsident Puden begnadigt, die also nicht auf den Tisch kommen, sondern die dann weiterleben dürfen und einige andere Dinge. Wie gesagt, dieser Tag hat seinen Ursprung in Amerika. In den Jahren zwischen 1950 und 1960 ungefähr ist das entstanden. Und dieser Freitag liegt, wie gesagt, zwischen diesem Erntedankfest, dem Donnerstag und dem Wochenende und wird durch viele amerikanische Familien dazu genutzt, einen sogenannten Brückentag zu nehmen, ein langes Wochenende zu machen und ist der Beginn der Weihnachtseinkäufe. Also da rollt die Welle richtig los. Und tja, da waren einige ganz pfiffig gewesen und haben angefangen, dort den Menschen zu versprechen und zuzusagen, wenn sie jetzt einkaufen gehen, dann kriegen sie es fast geschenkt, fast umsonst. Rabatte, Rabatte, Rabatte. Und es gibt unterschiedliche Geschichten, warum das nun Black Friday heißt. Es gibt ja andere schwarze Freitage, wo der Weltmarkt zusammengebrochen ist und all so eine Sachen. Hier gibt es zwei hauptsächliche Geschichten. Die einen sagen, die Straßen waren so voll, dass es dunkel war, wo sie in die Geschäfte gestürmt sind. Und die nächste Erklärung scheint mir aber logischer zu sein. Wenn Geschäfte bis dahin rote Zahlen geschrieben haben, haben sie nach diesem Tag schwarze geschrieben. Deswegen Black Friday. Und diesem Black Friday geht auch die Black Week vorneweg, also die schwarze Woche, wo man angeregt wird, viel einzukaufen. Immer mit dem Versprechen, dass es umsonst ist oder so gut wie umsonst. Die Geschäfte öffnen sehr früh am Tag. Viele stehen schon in der Nacht an. Und die Sicherheitskräfte haben teilweise alle Hände voll zu tun, dass sie die Türen überhaupt aufkriegen, damit die Leute sie nicht eindrücken, wenn sie früh aufmachen. Was ist der Sinn dieser Sache? Es wird suggeriert, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, alles billiger, Rabatte, Rabatte, kommt zu uns, wir schenken euch alles. Alles fast umsonst. Dass vorher teilweise die Preise stillschweigen, die Preise angehoben werden, das kriegt gar keiner groß mit, weil man orientiert sich ja auf den Preis, der jetzt da ist. Und vom Prinzip her ist das keine schlechte Sache. Ich muss sagen, wir haben das dieses Jahr auch genutzt. Ein neuer Kühlschrank war dran und den haben wir dann auch in dieser Zeit gekauft. Warum nicht? Der Mensch ist empfänglich für Geschenke. Jeder von uns nimmt gern Geschenke an. Hoffe ich jedenfalls. Es gibt aber ein Geschenk, das für jeden Menschen gleich ist auf dieser Welt. Für jeden Menschen. Was es umsonst gibt, was aber nicht billig ist, denn es hat Jesus Christus das Leben gekostet. Aber dieses Geschenk ist das Geschenk von Gott an jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Und vor allen Dingen ist das beschlossen worden, dass Gott uns dieses Geschenk anbietet, als wir noch gar nicht dran gedacht haben. Was ist das für ein Geschenk? Vor einigen Jahren gab es diese Werbung, mein Haus, mein Pool, mein Pferd, vielleicht auch noch meine Frau teilweise. Oder ist es das Geschenk des Ansehens, des Geldes, Einfluss, Macht? Es ist etwas anderes, etwas, was der Mensch, wenn er sich mit sich selbst auseinandersetzt, wirklich möchte, worüber aber kaum gesprochen wird. Dazu möchte ich euch kurz etwas vorlesen, was so ein bisschen darauf hinführt. Hier schreibt jemand: Letztes Jahr machten wir in unserem Garten eine interessante Entdeckung. Als wir in einer Ecke etwas Ordnung schafften, lugte unter einem Verschlag Betonboden hervor. Wir dachten zunächst, lediglich eine kleine Fläche sei davon betroffen. Als wir aber mit dem Graben fortfuhren und die Grasnarbe Stück für Stück entfernten, wurde klar, dass es sich doch um eine größere Fläche handelte. Letztendlich kam heraus, dass dort vor langer Zeit eine sehr große Betonplatte eingelassen worden war, die das Gras mittlerweile komplett überdeckt. Dieses Erlebnis erinnert an die Redewendung, dass man Gras über etwas wachsen lassen sollte. Wenn man über ein Problem Gras wachsen lässt oder lassen will, dann hofft man insgeheim, es werde von ganz allein in Ordnung kommen oder zumindest in Vergessenheit geraten. So wie die Betonplatte. Sie war immer noch da, blieb lange vergessen, tauchte dann aber plötzlich wieder auf. Das erinnert so an die Dinge, die wir so in unserem Leben verzappen, die schief gehen. Die kleinen Dinge, über die man nicht spricht, wo man hofft, dass sie nie jemand erfährt. Ich sage immer, das ist so zu vergleichen, wir schieben die Dinge in irgendwelche Schubfächer, wie bei so einem Apothekerschrank, der hat sehr viele Schubfächer. Und meistens geht das Schubfach auf, wenn wir es gar nicht gebrauchen können. Da kommt das Problem wieder hoch. Und wir Menschen versuchen das zu verstecken. Wir wollen es auch nicht zugeben. Schon gar nicht, dass wir was falsch gemacht haben und schon gar nicht gegenüber jemand anderem. Das schlechte Gewissen bleibt, je nachdem, wie groß diese Sache ist, die wir da zu verbergen suchen. Dann gibt es den Versuch, diese Dinge zu unterdrücken. Vergnügungen, Beschäftigungen, Arbeit, vielleicht auch, wo es geht, Wiedergutmachung. Das wäre ja noch eine positive Geschichte. Aber wir kennen auch zumindest vom Hörensagen die Möglichkeit, unser Gewissen zu betäuben, mittels Alkohol, mittels Drogen, mittels Süchten anderer Natur, auch Sport kann eine Sucht sein. Und das hilft vielleicht zeitweise, aber in der Regel kommt alles wieder hoch. Und meistens, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo ich es gar nicht gebrauchen kann. Und irgendwann stellen wir uns vielleicht die Frage, was kann ich tun? Oder will ich überhaupt etwas tun? Wir versuchen zu vergessen. Aber es gibt jemand, der vergisst nicht. Bereits im Alten Testament gibt es Hinweise auf diesen jemand. Da heißt es beim Propheten Micha in den Versen 18 und 19: Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Und genau da haben wir jetzt den Begriff, auf was es hinausläuft, auf die Schuld. Wie kann ich Schuld loswerden? Wer nimmt sie mir ab? Schaut euren Nachbarn an oder Nachbarin und fragt sie mal, ob sie euch die Schuld abnimmt. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also jedes Mal, wenn ich diese Frage gestellt habe, habe ich ein Lächeln bekommen, ein verstehendes Lächeln und natürlich, dass das nicht funktioniert. Klar. Wer will die Schuld eines anderen abnehmen, egal ob groß oder klein? Im Lukas-Evangelium, im Kapitel 19, Vers 10, steht Folgendes: Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ja, was ist nun verloren? Hat da irgendjemand Schlüssel verloren oder sein Portemonnaie oder was? Nein, es geht um viel, viel mehr. Es geht um die verlorene Seele eines jeden einzelnen Menschen. Warum ist sie verloren? Wenn wir immer hören vom Reich Gottes, müssen wir uns die Frage stellen, was ist das Gegenstück dazu? In unserer Welt, in unserem Leben gibt es immer zu allem ein Gegenstück. Vorder- und Rückseite des Geldstücks oder des Geldscheins. Schwarz und weiß, groß und klein, dick und dünn. Immer gibt es ein Gegenstück dazu. Da könnt ihr mal alles für euch mal alles durchgehen. Ihr werdet feststellen, es gibt immer ein Gegenstück dazu. Und wenn es die Schraube mit der Mutter ist, der was sonst nicht funktioniert. Und wenn es dieses Himmelreich gibt, wo in der Offenbarung im letzten Buch steht, es wird kein Schmerz mehr sein, es wird kein Leid mehr sein, was so das Bild ist, dass es ein Reich ist, wo es nichts Böses gibt. Nichts Böses. Auch nicht das Reden über den Nachbarn. Was für uns, wenn wir das erleben, was um uns passiert, eigentlich kaum vorstellbar ist. Man sagt dazu, in diesem Reich gibt es keine Sünde. Wenn es das gibt, gibt es das Gegenteil und das ist die Hölle. Das ist die Verdammnis. Auch wenn in unseren Zeiten und auch in unseren Kirchen dieses Wort Hölle kaum noch gesagt wird. Aber es muss gesagt werden, weil es geht um die Rettung der Seele des Menschen. Es geht nicht um irgendwas, sondern wo werde ich sein, wenn ich hier auf der Erde die Augen zumache, wenn der Deckel über mir zugeht. Wo werde ich da sein? Und Gott hat es uns geschenkt, dass wir diese Entscheidung selber treffen dürfen und hier treffen dürfen. Solange, wie ich lebe. Und solange ich mich nicht zu Jesus bekenne, habe ich mich automatisch für das Dunkle, für die Hölle entschieden, für die ewigen Schmerzen, für das ewige Leid, wie das auch immer aussehen mag. Es gibt ja die tollsten Bilder und gerade so in der Faschingszeit trifft man ja teilweise so drauf, ja, da ist es immer warm und da gibt es immer ordentliche Musik und da ist es immer lustig. Ich glaube das nicht, dass das da so ist. Zumindest steht davon nichts in meiner Bibel. Es gibt dazu eine Geschichte, die das beschreibt im Lukas-Evangelium, im Kapitel 16, die Verse 22 bis 26. Da geht es um den Lazarus. Die meisten werden diese Geschichte kennen. Lazarus ist ein Armer, der vor der Tür oder vor dem Tisch eines Reichen liegt, der von denen seinen Abfällen leben möchte, die ihm aber teilweise sogar verwehrt werden. Und dann heißt es, es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Das ist eine Umschreibung für das Reich Gottes. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle. Denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Deswegen, diese Entscheidung muss hier getroffen werden. Ein alter Bruder des Blauen Kreuzes hat mal gesagt, auf einer Wochenendröste, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr abends in einem Raum seid und aus dem Hellen ins Dunkle schaut, werdet ihr in der Regel nichts sehen. Diejenigen, die draußen stehen im Dunkeln, sehen aber alles, sei denn die Vorhänge sind offen, sehen alles, was sich im Hellen abspielt. Wie schlimm muss es sein, so seine Worte, wenn man sieht, was man alles hätte haben können und es kein Zurück mehr gibt. Und das fand ich gut und das hat sich mir auch sehr eingeprägt. Wie werde ich nun meine Schuld los? Vorhin hatte ich ja die Frage gestellt, fragt mal euren Nachbarn, ob er die Schuld mit in seiner Tasche mit nach Hause nimmt, ob ihr euch gegenseitig die Schuld abnehmen könnt. Das funktioniert nicht. Im ersten Petrusbrief, im Kapitel 2, steht dazu Folgendes. Denn dazu seid ihr berufen, dass auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das ist eine Beschreibung dessen, was sich auf Golgatha abgespielt hat. Jesus ist von Gott, von seinem Vater, für uns alle bestraft worden. Für alle Vergehen, und das drücke ich jetzt vor, ein bisschen seicht aus, für alle Vergehen, die bis dahin geschehen waren und die noch geschehen werden, aller Menschen auf dieser Welt. Das heißt also auch, den Mist, den ich zukünftig noch bauen werde, bis ich einmal die Augen zumache, auch dafür schon. Und Jesus hat die Sünden aller Menschen auf sich genommen und am Kreuz dafür gelitten. Das ist der Weg, den Gott es schenkt, unsere Schuld loszuwerden. Wie kann ich das nun machen? Indem ich zum einen dran glaube, dass es Jesus gibt. Indem ich dran glaube, dass Jesus meine Schuld auf seine Schultern geladen hat. Und dafür gestorben ist. Und indem ich Jesus in mein Leben einlade. Wir sprechen beim Blauen Kreuz immer von dem sogenannten Übergabegebet. Nun könnte einer ja sagen, es reicht doch, wenn ich dran glaube. Ich glaube dran, dass es Gott gibt. Ich glaube dran, dass es einen Himmel gibt. Ich glaube dran, dass es Jesus gibt. Ich glaube dran, dass es einen Heiligen Geist gibt. Das sind ja schon gute Ansätze. Das ist die Voraussetzung. Aber ich muss Jesus schon konkret ansprechen. Warum? Weil Jesus ist nicht irgendwie eine Fantasiegestalt aus einem Comic oder sonst irgendwas. Jesus ist eine Person. Und wenn ich von jemand etwas will, dann muss ich ihm das auch sagen. Da reicht es nicht. Ich glaube dran, dass derjenige das schon für mich erledigen wird. Damit komme ich nicht weit. Ich muss ihm schon sagen, was ich will. Und das ist dieses sogenannte Übergabegebet oder wie man das auch immer nennen mag. Und das setzt voraus, dass ich mir bewusst bin, dass ich ein Sünder bin, dass ich Jesus meine Sünden bekenne, dass ich sie ehrlichen Herzens bereue, dass ich ihn bitte, in mein Leben zu kommen, dass ich ihm danke, dass er für mich gestorben ist und dass ich ihm bitte, die Führung über mein Leben zu übernehmen, der Herr meines Lebens zu sein. Und wenn ich das tue, dann muss ich auch davon ausgehen, dass er dann auch Veränderung schafft. Und die sind vielleicht gar nicht immer so, wie ich sie mir wünsche. Aber wenn ich sage, Jesus, du bist der Herr meines Lebens, dann bestimmt der Herr auch, was mit meinem Leben passiert. Und wir haben einen Herrn, Jesus Christus ist ein Herr, der nur das Gute will. Und vielfach begreifen wir das erst im Rückblick auf unser Leben, was Jesus an uns Gutes getan hat, auch dadurch, dass wir durch manche Täler gehen mussten. Da gibt es immer wieder Menschen, die das bezeugen. Kommen wir zurück zu Black Friday. Ja, jetzt, ja, was macht er jetzt? Jetzt geht er die ganze Strecke zurück? Nee, macht er nicht. Ich wollte jetzt mal gegenüberstehen, Black Friday und Jesus. Was ist der richtige Zeitpunkt? Black Friday sagt, jetzt. Jesus sagt, jetzt. Jetzt geht's los mit den Unterschieden. Beim Black Friday wird gesagt, es ist billig. Jesus sagt, du bekommst das Geschenk umsonst. Die Gültigkeit bei Black Friday ist zeitlich begrenzt, denn irgendwann werden diese Rabattwochen vorbei sein. Denn die Gültigkeit der Zusage von Jesus ist ewig. Ewig. Ohne eine zeitliche Begrenzung. Und warum jetzt? Weil kein Mensch voraussagen kann, wie lange er lebt. Auch Ärzte nicht. Die könnten vielleicht sagen, ja, das könnte noch so und so dauern und so und so dauern. Gestern habe ich mich noch mal daran erinnert, im Zusammenhang mit der Predigt, als Lydia, mein Bruder, seine Lebensgefährtin, meine Mutter und ich, meinen Vater auf der Intensivstation begleiten durften. Und ich sage, durften, das war alles nicht geplant. Hätte mir das vorher jemand gesagt, hätte ich versucht, das zu vermeiden. Und da gab es einen Moment, als sich alles aufbäumte, der Körper aufbäumte, die Geräte verrückt spielten. Und wir haben gedacht, so, jetzt hat er es geschafft. Und dann kam die Schwester, die ihn mit sehr viel Liebe betreut hat, und hat gesagt, nee, jetzt geht das erstmal los. Und das kann bis zu 2 Stunden dauern, bis der Mensch in so einer Situation gestorben ist. Es kann dauern. Ob so lange dauert, steht auf dem anderen Blatt. Keiner weiß, wie lange er lebt. Ich wünsche bloß allen, dass ihr die richtige Entscheidung trifft, damit ihr nicht eines Tages genau in dieser Situation seid, wie sie bei der Geschichte von Lazarus steht. Und jetzt lese ich euch noch den Schluss vor. Auch wenn so manche Schuld für einen Menschen in Vergessenheit geraten ist, heißt das nicht, dass sie verschwunden ist. Sie ist nur unter dem Gras verborgen. Und wie sieht Gott das? Verliert er unsere Schuld aus dem Blick? Nein. Alles, was seinem Maßstab nicht entspricht, ist und bleibt für ihn sichtbar. Ob nun nur ein schlechter Gedanke oder gar der Mord an einem Menschen. Das klingt hart, oder? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, mit Gott ins Reine zu kommen? Nur wenn die Schuld beseitigt wird. Und genau das hat Jesus Christus am Kreuz für uns. Wer das Gras aufdeckt und seine Sünde und Schuld vor ihm bekennt, dem vergibt Gott seine Sünden, nimmt sie weg und wirft sie in die unzulänglichen Tiefen des Meeres. Jesus will kein Gras über unsere Schuld wachsen lassen, sondern die Betonplatte restlos beseitigen. Amen.